Es ist nach Blaise Pascal orientiert, die Pascalsche Wette. Und die Gedanke hier ist, dass wir 30 Tage zusammen beten und einfach dieses Gebet sprechen. Gott, wenn es dich gibt, dann zeig dich mir. Und das ist natürlich speziell für Leute, die irgendwie an der Existenz Gottes zweifeln oder die irgendwie noch nicht so wissen, wie es weitergeht mit ihrem Weg mit Gott überhaupt. Aber wenn du schon Christ bist und wenn du schon auf dem Weg bist, dann kannst du dieses Gebet sprechen. Herr, ja, ich weiß, dass es dich gibt, aber bitte zeig dir mein Bruder, meine Schwester, meine Tante, mein Onkel, meine Freunde, meine Arbeitskollegen, die Leute, die uns wichtig und lieb sind, dass wir die Leute einfach 30 Tage vor Gott bringen. Und dann Wette ist folgendes. Der Blaise Pascal sagte, er war ein Mathematiker, und er sagte, an Gott zu glauben sei stets besser, weil der Erwartungswert des Gewinns, der durch Glauben an einen Gott erreicht werden könne, stets größer sei als der Erwartungswert im Fall des Unglaubens. Okay, jetzt muss ich das natürlich ein bisschen versuchen zu erklären. Er sagt eigentlich, was ist das Risiko? Wenn es Gott gibt und du dieses Gebet betest, dann wirst du Gott erfahren. Wenn es Gott nicht gibt, dann wird nichts geschehen, aber da entsteht auch kein Schaden. Aber wenn es einen Gott gibt und du lässt dich nicht auf ihn ein, dann kannst du alles verlieren. Und so ist es eigentlich ein Gebet, das eigentlich wenig Risiko beinhaltet und einen Mehrwert hat oder nur einen Mehrwert haben kann. Gott schickt uns Wachmacher und wir haben über einige Wachmacher schon gesprochen. Wir sind jetzt in der dritten Woche und in der ersten Woche haben wir gesprochen über das Erwachen der Sehnsucht. Dass jeder Mensch ein Bedürfnis hat, ein Sehnsucht nach Liebe, nach Bestimmung, nach Bedeutung und nach Sinn. Oder Bedeutung und Sinn ist eigentlich das Gleiche. Aber man sehnt sich nach Bestimmung im Leben. Warum bin ich eigentlich hier? Wozu alles? Wozu das Ganze? Und es gibt einen Megatrend in 2018. Unter Millennials war eine Umfrage. Und man hat gesehen, dass Leute unter 30 Jahre, die möchten etwas tun, das Sinn ergibt. Sie wollen mit ihrem Leben zu Sinnstifter werden. Es geht die Millennials, geht es nicht in erster Linie um viel Geld zu verdienen. Und manche Führungskräfte im Unternehmen irritiert das, weil sie merken, dass da eine ganz andere Haltung da ist, vielleicht eine ganzheitlichere Haltung. Und es geht nicht so sehr um viel Geld zu verdienen, aber um Sinn zu haben, um Bedeutung zu haben im Leben. Und ich denke, dass gerade diese Predigtreihe oder diese Gedanke Erwachen der Sehnsucht, das so deutlich und so klar darstellt. Jeder Mensch hat ein Bedürfnis nach Liebe, nach Bedeutung, nach Bestimmung, nach Sinn. Und dann haben wir gesprochen über das Erwachen der Reue. Ich hatte ein Beispiel erwähnt von diesen Kassettenrekorder, die wir früher hatten, wenn wir mal etwas aufgenommen hatten und es war irgendwie nicht gut, dann hat man versucht, um das Ganze wieder zurück, man konnte zurückspülen und neu auf Play und Record klicken und dann war alles weg. Dann war alles wieder neu. Dann konnte man neu anfangen, neu starten. Und die Frage bei dieses Erwachen der Reue war, wäre es nicht toll, wenn wir Mist gebaut haben, wenn wir Fehler gemacht haben, einfach wieder einen Knopf drücken können und neu anfangen können. Und bei Gott ist das so. Gott gibt uns eine zweite und eine dritte Chance. Er gibt uns immer wieder die Möglichkeit, um zu ihm zurückzukehren. In der Geschichte vom verlorenen Sohn, was wir quasi durch diese Predigtreihe hindurch behandeln, sehen wir, dass als der Sohn an einem Punkt gekommen war, wo er gemerkt hat, hey, hier da, wo ich jetzt stecke, da ist es viel, viel schlimmer, da ist es nicht in Ordnung, da ist es nicht gut. Ich bin am Boden anbelangt und ich möchte zurück zu meinem Vater. Ich möchte zurück dort, wo ich zu Hause bin, dort, wo ich willkommen bin, dort, wo ich daheim bin. Und er drehte sich um, er kehrte sich um. Ein Reue würde in ihm erwacht. Wir haben letzte Woche auch gesprochen über dieses Phänomen, dass man in diese Sekte, in der Amish-Gruppe, dass man findet, ist das Rumsprenger. Das ist so eine Zeit, dass wenn sie quasi 16, 17 Jahre alt sind, dann dürfen sie quasi rausbrechen und alles tun, was sie wollen. Und dann sieht man, dass viele hingehen und Mist bauen. Und dann, wenn sie Mist gebaut haben, dann ist die Frage, wie geht es jetzt weiter? Kommt wirklich eine Zeit von Reue? Und Gott möchte in alle von uns, möchte er nicht nur die Sehnsüchte erwecken, aber er möchte diese Reue in uns erwachen, damit wir wieder verstehen, dass es möglich ist, um zurückzukehren zu ihm. Und heute ist der dritte Erwachen oder das dritte, was erweckt werden soll, und das ist das Erwachen nach Hilfsbedürftigkeit. Wir kommen mit diesem Thema kommen wir zu der Schlussfolgerung: Ich schaffe es nicht alleine. Ich schaffe es nicht alleine. Ich weiß, dass gerade für Männer dieses Erwachen schwierig ist, denn ich weiß, wie es bei mir ist. Männer, die lieben es nicht, zum Beispiel nach dem Weg zu fragen, wenn sie irgendwie verloren sind. Sie lieben es nicht, um Hilfe zu bitten, weil damit zeigt man einfach Schwäche. Und ich weiß, eine Sache, dass mir sehr, sehr peinlich ist, ist, wenn wir zum Beispiel, wenn unser Auto kaputt ist und es ist eine Kleinigkeit, zum Beispiel die Birne muss ausgewechselt werden und so. Und dann sagt Mani immer: Ach, Vincent, das kannst du doch selbst machen. Und ich muss bestehen, ich habe zwei linke Hände. Und gerade was Autos angeht, ich kenne gar nichts. Ich weiß gar nichts zu tun und ich fühle mich wirklich hilflos. Aber es ist mir total peinlich, um das Auto zum Werkstatt zu fahren, um zuzugeben, dass ich keine Birne wechseln kann. Ich habe schon öfters gesagt: Mani, vielleicht wäre es gut, wenn du heute das Auto zur Werkstatt fährst. Denn eine Frau werden sie nicht sagen, weißt du, ja, eine Frau, ja, kann keine Birne wechseln, ist überhaupt kein Problem. Aber ich sehe schon, wenn ich mein Auto dorthin fahre und dann gucken sie so nach dem Stil, und vielleicht gucken sie überhaupt nicht, aber ich habe das Gefühl, dass sie mich so komisch anschauen, so nach dem Stil: Kannst du keine Birne wechseln? Ada, du machst es noch schlimmer. Du machst es noch schlimmer. Jeder Mensch hat irgendwie so ein bestimmter Bereich von Stolz, so wo er irgendwie seine Schwäche nicht zugeben möchte. Kennt ihr das? Und da kommt gerade diese Sehnsucht quasi. Dieses Erwachen, dieser Bereich wird wichtig, zuzugeben, dass wir es alleine nicht schaffen. Der Richard Rohr, er sagte: Wir würden uns lieber ruinieren lassen, als uns zu verändern. Und wenn wir nur an diesen Satz schauen, dann denken wir, wie bekloppt ist das, wie bescheuert ist das, dass Menschen sich lieber quasi den Weg gehen und nicht so, wenn sie bloß nicht zugeben müssen, dass sie Hilfe brauchen, dass sie hilfsbedürftig sind. Dass sie sagen: Ich komme hier alleine nicht raus, bitte helf mir. Manche gehen und sagen: Nein, dann geht mein Leben lieber kaputt, als dass ich um Hilfe frage. Eine Schlüsselerfahrung auf dem Weg zurück zu Gott ist dieses Anerkennen, dass ich es alleine nicht schaffe, ist anerkenne, dass wir Hilfe brauchen. Und wenn wir uns helfen lassen, dann ist es viel einfacher. Dann wird das Leben viel einfacher werden. Wir gehen zurück zu der Geschichte. Dieser junge Mann, er hat die Schnauze voll vom Leben im Dorf. Und er wollte ausbrechen und die Welt wollte er sehen. Und dieses Kaff ist mir zu klein und ich möchte, alles ist hier mir so eng, ich möchte in die weite Welt hinaus. Und er geht zu seinem Vater und er sagt, gib mir mein Erbteil. Und er nimmt sein Erbteil, nachdem sein Vater es ihm gegeben hat, und er haut von zu Hause ab. Und dann versucht er, auf verschiedene Arten versucht er irgendwie, die Sehnsüchte, die eigentlich von Gott in ihm hineingelegt worden sind, zu stillen. Aber er findet nicht das, wonach er sucht, das, wonach er sich sehnt, das, was ihm wirklich erfüllen kann. Und dann kommt er an einen Punkt, wenn diese Hungersnot im Land ist, dass er merkt, hey, ich bin an einem Ort und ich will überhaupt nicht hier sein. Ich bin an einem Ort in mein Leben anbelangt und ich möchte eigentlich nicht da sein. Und bei manchen geht dieser Weg sehr rapide, so von einem auf andere. Bei anderen ist es ein schleichender Prozess. Ich habe letzte Woche auch ein bisschen darüber gesprochen. Weil so, wir sind nicht alle Rumspringer. Wir sind nicht alle diese Leute, die irgendwie ausbuchsen und ausbrechen und Blödsinn machen und irgendwie. Nein, manche von uns oder vielleicht die meisten von uns, wir leben ein ziemlich nettes Leben und wir gehen einfach diese Wege. Aber dann machen wir eine Fehlentscheidung, dann machen wir noch eine falsche Entscheidung und dann plötzlich merken wir, wir sind an einem Ort, wo wir nicht sein möchten. Und dann versuchen wir aus eigener Kraft irgendwie da rauszukommen und merken, dass wir nicht da rauskommen. Dieser junge Mann, er war an einem Ort und er kam nicht selbst da raus. Und dann dachte er wieder an zu Hause. Dann dachte er wieder an daheim. Dann dachte er wieder an, wie es mal war früher, als er beim Vater war. Und dann steht in Lukas 15, Vers 17 bis 19, jetzt kam er zur Besinnung. Er kam zur Besinnung. Und dieses Wort Besinnung zeigt von einer Wendepunkt in seinem Leben, aber es zeigt auch von einem Punkt, wo er merkte, ich schaffe es nicht alleine. Ich brauche Hilfe. Und er sagte, wie viele Tagelöhne hat mein Vater und alle haben mehr als genug zu essen. Ich dagegen komme hier vor Hunger um. Ich will mich aufmachen und zurück zu meinem Vater gehen. Und ich möchte zu ihm sagen, Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht wert, dein Sohn genannt zu werden. Mach mich doch zu einer deiner Tagelöhner. Er kam zur Besinnung. Er kam an einen Punkt, wo er zugeben konnte, ich schaffe es nicht alleine. Und dazu musste er seinen Stolz quasi schlucken. Er musste dieses Gefühl von, nein, ich möchte nicht zugeben, dass ich es nicht alleine kann, musste er gehen lassen. Was hält die meisten Menschen davon, um Christ zu werden? Ich denke, dass ein Punkt, das sehr oft eine Rolle spielt, ist einfach dieser eigene Stolz. Dieser Stolz, das zugeben, dass wir hilflos sind. Oder zugeben, dass wir Hilfe brauchen in diesem Bereich. Im Psalm 18, Vers 28, da steht ein Rat und da steht, du, so der Herr, Gott, du hilfst denen, die sich helfen lassen. Und sich selbst nicht überschätzen. Der Sohn, er musste kapitulieren. Er musste an einen Punkt kommen, wo er zugeben musste, ich muss zurück zu meinem Vater. Ich muss zurück zum Elternhaus, elterliches Haus. Und auch das ist ein Prozess, das schwierig war. Er hatte mit viel Stolz und mit vielen Worten hat er gesagt, ich schaffe es alleine, gib mir mein Erbteil und ich gehe weg. Und wie schwer ist es dann, wenn es dann nicht geklappt hat, um zurückzukehren zu deinem Vater, zu dem örtlichen Haus und sagen, ich habe es nicht geschafft. Und die Frage war, was erwartete ihm? Wie würde er empfangen werden? Man sieht hier in diesem Dialog, dass er sagt, ich weiß es nicht. Vielleicht, wenn ich hingehe und sage, Vater, ich habe gesündigt, mach mich zu einem Diener. Vielleicht, wird er mich dann aufnehmen. Aber vielleicht auch nicht. Er weiß nicht, wie es sein wird. Und er muss irgendwie kapitulieren, er muss den Stolz quasi hinnehmen und hingehen. Und hingehen zurück zu seinem Vater. Was würde ihm da erwartet? Wisst ihr, das Ganze hier spielt sich in einem jüdischen Kontext, in orientalischen Kontext statt. Und das erste Problem, das wir hier sehen, ist, der Sohn, er war Jude, und als er ganz am Ende am Boden war, wo war er? Er hatte Schweine, hat er gehütet. Und er hat so einen Hunger, dass er das Essen der Schweine essen wollte. Für uns ist das schlimm, aber für einen Jude ist das das Tiefste schlechthin. Denn Juden, die essen keine Schweine. Und Schweine sind unreine Tiere. Und so die Tatsache, dass er als jüdischer Junge quasi Schweine hütet, und das nicht nur Schweine hütet, aber dass er selbst ein Verlangen hat, das Essen der Schweine zu essen. Tiefer kann man nicht fallen. Er war wirklich am Boden angekommen. Und in der jüdischen Kultur ist es so, dass wenn jemand quasi sein Erbteil nimmt oder wenn so eine Schande über die Familie kommt, dann hat man ein bestimmtes Ritual. Und dieses Ritual nennt man der Zeremonie Kezaza-Zeremonie. Was war diese Zeremonie? Kezaza bedeutet abschneiden. Und was hat man getan? Man hat sich quasi vor dem Dorf versammelt. Und wenn dieser Junge zurückkommen würde, würde sie Folgendes mit ihm tun. Sie würden ihm sagen, sie würden Folgendes tun. Sie würden einen Tontopf würden sie nehmen. Und sie würden ihn anschauen und Folgendes machen. Und dann würden sie sagen, du hast unsere Gemeinschaft gebrochen. Du hast zerstört, was wertvoll und was wichtig ist. Du bist ab jetzt in unseren Augen abgetrennt, gestorben. Es gibt für dich keinen Weg zurück. Es war ein Abschied nehmen, weil einfach die Schande zu groß war. Und er wusste, was er getan hat. Er hat eigentlich gesagt, ich wünsche, mein Vater wäre tot. Ich wünschte, ich gebe mir mein Erbteil, das ich eigentlich bekommen werde, nachdem du gestorben bist. Gib es mir jetzt. Und wir wissen nicht, warum dieser Vater das dann getan hat. War es aus Liebe oder weil er hat es auf jeden Fall getan. Und jetzt kommt dieser Sohn zurück. Er ist so tief, so unten, dass er sagt, vielleicht nimmt mein Vater mich auf. Als ich mich vorbereitet habe für diese Predigt, ich wurde so innerlich berührt von dieser folgenden Tatsache. Denn was tut der Vater? Der Vater weiß, er braucht meine Hilfe. Und der Sohn hat kapituliert und hat gesagt, ich brauche Hilfe. Und der Vater ist nicht hingegangen mit alle Ältesten und hat quasi das hier getan. Der ist hingegangen und die Bibel sagt, so machte er sich auf zu seinem Vater, so der Sohn. Dieses sah ihn schon von weitem kommen. Voller Mitleid rannte er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Da steht rannte. Wisst ihr, die Patriarchen der Zeit, die rannten nie. Man muss es so vergleichen, wenn ein Präsident oder so zu Merkel kommt, auch wenn sie sehr gut befreundet ist mit ihm, sie würde nie rennen und um ihm zu begegnen. Sie wird schreiten. Sie wird, weißt du, so, da wird geschreitet, da wird es geschritten. Danke. Man schreitet, man so. Und sie würden nie rennen, weil das ist unwürdig, das ist unhöflich, das passt nicht. Aber der Vater war bereit, sich unwürdig zu behandeln, zu benehmen, um den Sohn zu begegnen. Er rannte auf ihm. Und die Frage ist, warum rannte er? Wisst ihr, warum er rannte? Er rannte, weil er die Dorfbewohner vor sein wollte. Er wollte, bevor sie quasi das hier ausführen konnten, wollte er sie vor sein. Und er rannte hin, er lief ihnen entgegen und er tat genau das Gegenteil. Er sagte, du bist mein Sohn. Er nahm einen Ring, einen Siegelring und gab diesem Sohn den Siegelring, was ein Beweis war, dass er quasi wieder Geschäfte machen konnte im Hause seines Vaters. Er hat neue Sandalen bekommen. Er hat ein neues Kleid, ein neuer Mantel bekommen, was einfach die Tatsache war, dass du bist nicht irgendein Sklave, du bist Sklave, du bist mein Sohn. Und ich habe dich nicht verworfen. Du bist willkommen zu Hause. In 2. Korinther 5, Vers 21, da steht, den, der ohne jede Sünde war, hat Gott für uns zur Sünde gemacht. Jesus war ohne Sünde und Gott hat ihm zur Sünde gemacht. Jesus hat unsere Schuld, unsere Sünde auf sich genommen und er wurde entwürdigt. Damit durch die Verbindung mit ihm die Gerechtigkeit bekommen, mit der wir vor Gott bestehen können. Und das ist die Würde, die Gott uns gibt. Der Vater hat sich entwürdigt, damit der Sohn die Würde wieder bekommen konnte. Und das ist unser Gott. Das ist, was Gott durch Jesus Christus für uns getan hat. Jesus Christus ist gestorben, damit wir frei für Gott stehen können. Damit wir gerecht für Gott stehen können. Ich möchte ein Beispiel geben von einer Geschichte, die 1992 passiert ist. Und das ist die Geschichte von Derek Redmond. Derek Redmond ist ein Sportler und er wurde favorisiert, eine Medaille an der Olympiade im 400 Meter Sprint zu gewinnen. Und er hat alle Vorbereitungen hat er getroffen und er war richtig gut und jeder hat gedacht, er wird es werden. Und dann haben sie angefangen, er hat sich quasi bereitgestellt und er fing an zu laufen. Und als er 150 Meter gelaufen war, spürte er ein brennendes Schmerz in seinen Oberschenkel und wegen einem Muskelfaserriss im Oberschenkel fiel er zu Boden und er konnte nicht weiterlaufen. Und dann passiert etwas. Hier ist ein Sportler, Er hat wirklich alles gegeben und du kannst den Video kannst du zeigen. Und wir sehen, dass er hier läuft und alles geht gut. Und bei 150 Meter kriegt er diese Muskelfaserriss und er kann nicht weiter. Und er ist am Boden und die Frage ist, was macht er jetzt? Und er kann nicht aufgeben, er will nicht aufgeben. Er will weiter. Und dann steht er auf und er versucht's. Er versucht's. Und dann kommt plötzlich aus dem Nichts kommt ein Mann und er durchbricht quasi die Security und möchte ihm helfen. Ihr seht da, der Mann geht hin und erst will er diese Hilfe nicht annehmen, aber dann sieht er, wer dieser Mann ist. Es ist sein Vater. Dieses Beispiel ist in die Geschichte gegangen. Und ganz England war berührt, als diese Sache passierte. In 92. Aber genau so ist unser himmlischer Vater. Wenn wir nicht weitergehen können, wenn wir Hilfe brauchen, dann rennt unser Vater uns entgegen. Und er hilft uns. Er hilft uns, damit wir nach Hause gehen können. Wir brauchen Hilfe. Die Botschaft heute ist eine ganz einfache Botschaft. Wir brauchen Hilfe. Jeder von uns. Und die Hilfe, die Gott uns schenkt, hat einen Namen. Jesus Christus. So, wenn du heute Hilfe brauchst, möchte ich mit dir beten. Und egal, in welchem Bereich du Hilfe brauchst, wenn du Hilfe brauchst, weil du Jesus noch nicht aufgenommen hast, weil du noch kein Kind Gottes bist und du diesen ersten Schritt gehen musst, dann stehe auf und bete mit mir. Ich möchte mit dir beten und dir zu Jesus hinführen. Aber auch wenn du schon Christ bist und du sagst, ich merke, ich brauche Hilfe in diesem Bereich meines Lebens, lass uns zusammen beten. Sollen wir zusammen aufstehen? Und lass uns einfach zusammen beten. Ich möchte erst für die Leute beten, die Jesus aufnehmen wollen. Und ich möchte, dass wir als ganze Gemeinde zusammen beten und Gott fragen. Mit diesen Leuten. Herr Jesus, ich komme vor deinen Thron. Und ich bitte, vergib mir. Ich brauche deine Hilfe. Ich brauche deine Hilfe. Ich möchte dein Kind heißen. Und ich möchte dich aufnehmen als mein Vater, als mein Herr und mein Gott. Ich möchte nach Hause, da wo ich hingehöre. Und so bitte ich, vergib mir meine Schuld. Und reinige mich von all meinen Fehlern. Ich nehme dein Geschenk, das du mir gegeben hast in Jesus Christus an. Erfülle mich mit deinem Geist und führe mich auf deine Wege. In Jesu Namen. Amen. Und wenn du hier bist und du hast einfach diese Not, wo du sagst, ich brauche Hilfe in einem Bereich, wo ich schon so oft probiert habe, aber ich kapituliere, es geht nicht. Ich kann es alleine, schaffe ich es nicht. Jesus ist hier. Bete einfach jetzt persönlich selbst und sag zu ihm, Herr Jesus, hilf mir. Herr Jesus, hilf mir, um das zu erreichen, um da hinzukommen, wo du möchtest, dass ich sein soll.